Im Widerstreit der Machtpolitik um die Energiequellen der Erde und der Sorge um die Plünderung des Planeten, von der Herbert Gruhl sprach, bevor er begann, den Umweltschutz zur politischen Kraft zu formen, erhielt das Streitgespräch um die Gefahren der Kernenergie eine neue Wendung. Am 29. März drohte im Three Mile Island Reaktor bei Harrisburg der GAU, der größte anzunehmende Unfall. Menschen wurden evakuiert. Die Gefahr wurde gebannt und analysiert.
Hauptursache: menschliches Versagen.
In Bonn beriet die Bundesregierung. Innenminister Baum erklärte am 4. April:
Die Kernenergiediskussion, die Energiediskussion überhaupt, hat durch Harrisburg sicherlich eine neue Dimension bekommen. Es wäre verfehlt, das überhaupt zu leugnen. Heute mussten wir die technologischen, die sicherheitstechnischen Konsequenzen ziehen. Es hat hier einen Unfall stattgefunden, der in diesem Ausmaß und diesen Gefährdungsmöglichkeiten als nicht für eintretbar gehalten worden ist. Obwohl wir in diesem Lande andere Sicherheitsvorkehrungen haben, was diesen Störfall angeht, haben wir eine Überprüfung des gesamten Sicherheitskonzepts in die Wege geleitet.
Einen Tag vor dem Unfall von Harrisburg hatte in Hannover ein großes Hearing der Experten begonnen, zu dem Ministerpräsident Ernst Albrecht eingeladen hatte, um die Problematik der Endlagerung atomarer Abfallprodukte in den Salzstöcken von Gorleben aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet zu sehen. Bereits einige Wochen vorher, am 12. März, äußerte er sich zur politischen Problematik der Entsorgungsanlage Gorleben.
Eine so umstrittene Anlage wie Gorleben es ist, in unserer Zeit, in der ja die Kernenergie starke Emotionen weckt, kann, das zeigt mir schon die Erfahrung jetzt, nur realisiert werden, wenn die politischen Parteien und die politisch Verantwortlichen in Bundesregierung, Bundestag, Landesregierung und Landtag sich zu einer gemeinsamen Position finden. Der Bürger sagt zu Recht, dass er nur dann Vertrauen haben kann, wenn Aktionseinheit unter den Parteien hergestellt wird.
Demonstrationsmärsche und Kundgebungen begleiteten die Vorträge der Fachleute beim Gorleben-Hearing. Probebohrungen sind niedergebracht und wieder abgebrochen worden. Kernenergiegegner jeder Couleur, Grüne und Bunte, begannen sich zu formieren.
In Hamburg gab ihnen ein Giftmüllskandal Auftrieb, der eigentlich ein Behördenskandal war und mit einem Senatorenrücktritt endete, von dem manche meinen, dies sei nun der eigentliche Skandal. Bürgermeister Hans-Ulrich Klose befand am 22. September:
Zu erklären ist das eigentlich überhaupt nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann es wohl nur daraus erklären, dass nach dem Krieg zunächst eine Situation von großer Ratlosigkeit bestand und dass dann eingerissen ist, was man Behördenroutine oder Behördenalltag nennen könnte. Man wusste, da war was, aber man hat es eigentlich nie so recht zur Kenntnis genommen. Und als man es merkte, hat man nicht in der angemessenen Weise gehandelt.
Aus dem Skandal ist ein politischer Schwelbrand geworden. Auch am Jahresende war er nicht gelöscht.
Seit dem 7. Oktober, seit in Bremen die Stimmen zu den Bürgerschaftswahlen ausgezählt worden sind, haben die Grünen in der deutschen Innenpolitik einen neuen Stellenwert. In Bremen gelang ihnen der Sprung ins Parlament. Bürgermeister Hans Koschnick kommentierte noch am gleichen Abend:
Aber meine ich, ist jede Protestposition so ernst zu nehmen, dass wir kritisch analysieren müssen, woher kommt das Potenzial? Wir dürfen es nicht links liegen lassen, das kann gar nicht vernünftig sein. Wir dürfen auch nicht über sie zur Tagesordnung gehen, sondern wir werden uns mit diesen kritischen Fragen auseinandersetzen müssen. Auf der anderen Seite sind die eigentlichen Akzente der außenamtlichen Grünen sehr stark lokaler und regionaler Natur. Die wichtigen Fragen der Bundespolitik und der Europapolitik und der internationalen Verständigung sind von diesen Wahlentscheidungen nicht berührt.
Einen Tag später meldeten sich die Grünen selbst zu Wort. Ihr Sprecher Olaf Diné erklärte:
Wir sind natürlich oft darauf angesprochen worden, ob wir eigentlich nicht auch ein rundes Parteiprogramm hätten oder so. Das haben wir einerseits. Andererseits sehen wir das gar nicht so sehr als die ganz wichtige Sache an, weil oft die Parteiprogramme ja nicht das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben sind. Sondern wir glauben, dass die drei Wachstumsparteien, SPD, FDP und CDU, das Schiff, das Steuer des Schiffes immer fort in eine Ruderrichtung drängen. Ich darf mich mal etwas seemännisch ausdrücken. Und wir sind also jetzt angetreten, das Steuer einfach mal entgegengesetzt zu drücken.
Als die vier neuen Mitglieder der Bürgerschaft zum ersten Mal an einer Sitzung teilnahmen, protestierten sie gegen die Sitzordnung. Links von der SPD sei ihr Platz, sagten sie. Und was sie darunter verstehen, das Steuer einfach mal entgegengesetzt zu drücken, Das wollten Sie mit Leuten wie Rudi Dutschke definieren.
Dutschke kann Ihnen dabei nicht mehr helfen. Er ist am 24. Dezember in Aarhus in Dänemark gestorben.
Aus der Deutschen Demokratischen Republik ist Rudolf Barrow in den Westen gekommen und hat den Grünen seine Sympathie bekundet, die sich darauf vorbereiten, bundesweite Aktivitäten zu entfalten.
Aber auch Hermann Fredersdorf, der Vorsitzende der Bürgerpartei, sieht reelle Chancen, die deutsche Parteienlandschaft im 31. Jahr des Bestehens der Bundesrepublik zu verändern.
Ich kriege die 6%, das sind 2 Millionen Wählerstimmen und 30 Sitze im Bundestag, und damit werden wir Politik für den Bürger endlich wieder möglich machen.
Politik für den Bürger, humane Selbstverwirklichung. Das wollten auch die Väter des Grundgesetzes, dessen Formulierung im Mai 1949 im Parlamentarischen Rat abgeschlossen war. 30 Jahre später gedachte Carlo Schmitt in einer Festrede der Ziele.
Grundgesetz gibt uns die Möglichkeiten, in unserem Lande das Leben so zu vermenschlichen, dass wir alle an dem Ort, an dem wir zu wirken haben, ein Leben führen können, das uns die Selbstachtung erlaubt und uns zu humaner Verwirklichung unseres Selbst zu führen vermag. Nicht nur in der Idee, nicht nur im Anspruch, nicht nur im Wunschdenken, sondern, wenn wir es mit unserer Verfassung ernst meinen, auch in der geistigen und materiellen Wirklichkeit. Das Grundgesetz will den Menschen nicht verstaatlichen und nicht vergesellschaften. Es will nach dem Gebot Pestalozzis Staat und Gesellschaft vermenschlichen.
Wenige Monate später war Carlo Schmitt tot. Bundespräsident Carstens würdigte sein Wirken.
Auf der Grundlage dieser seiner Überzeugungen hat Carlo Schmitt unser Grundgesetz entscheidend mitgestaltet. Er ist einer der Väter dieses Grundgesetzes. Er ist einer der Väter unseres Staates.
Aber auch 30 Jahre nach dem staatlichen Neubeginn in Deutschland gab es innere und äußere Anlässe genug, die Positionen zu überdenken, sich der belastenden Vergangenheit zu stellen, neue Gefährdungen zu erkennen. Gleich zum Jahresbeginn hatte Bundespräsident Walter Scheel damals noch im Amt gemahnt:
Demokratiekritik, das ist Kritik an all den vielen Unzulänglichkeiten unseres Staates, die es erschweren, ja, die es manchmal sogar verhindern, dass die eben von mir genannten Grundrechte wirksam das Leben unserer Gemeinschaft bestimmen. Eine Kritik jedoch, die meint, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung als Witzwort lächerlich machen zu dürfen, kann sich auf Lessing, den Erzvater der deutschen Kritik, nicht berufen.
Vor dem Hintergrund der erschütternden Filmserie Holocaust und der Diskussionen, die sie vor, während und nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen auslöste, vollzog sich die Debatte über die Verjährung von Mord im Deutschen Bundestag. Bundesjustizminister Vogel erklärte in der Debatte am 3. Juli:
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Mord soll, nein, Mord darf in unserer Republik nicht mehr verjähren. Von der Richtigkeit dieses Satzes bin ich jetzt nach den sorgfältigen Beratungen der letzten Wochen und Monate tief überzeugt. Das sind meine beiden Gründe. Erstens, ich halte dafür, dass jeder Mord, der nach dem 31. Dezember 1979 bekannt wird und dann nicht mehr verfolgt werden kann, den Rechtsfrieden auf das Schwerste erschüttern würde. Auch dann, wenn der Mörder still nach Deutschland zurückkehrt und selbst über seine Taten schweigt. Ich halte zum Zweiten dafür, dass wir nach den millionenfachen Morden Zeichen aufrichten müssen. Zeichen, die der Furchtbarkeit des Geschehens entsprechen. Wir wissen heute, dass nicht der Himmel, wohl aber die Hölle von Menschen bereitet auf Erden möglich ist.
Den 30. Jahrestag ihres Bestehens beging auch die DDR mit Pomp und militärischem Gepränge.
Auf kritische Stimmen von innen und außen aber reagierte Ostberlin trotz 30-jähriger Tradition allergisch und empfindlich, wie eh und je.
Westjournalisten sahen ihre Arbeitsmöglichkeiten durch neue Vorschriften zusätzlich eingeschränkt.
Und DDR-Schriftsteller wie Stefan Heim sahen sich Bestrafungen wegen Devisenvergehens ausgesetzt. Heim wehrte sich.
Man redet von Devisen, in Wirklichkeit aber geht es um die Freiheit des Wortes. einen Menschen durch einen Paragraphentrick zu zwingen, Gesetze zu verletzen, wenn er seine demokratischen, nach der Verfassung garantierten Rechte wahrnehmen will, ist seit je ein probates Mittel.
Die deutsch-deutsche und mehr noch die Berliner Situation blieb auch 1979 Gegenstand internationalen Interesses und Engagements. Frankreichs Staatspräsident Giscard d'Estaing sagte am 29. Oktober in deutscher Sprache in Berlin:
Ich bin zum ersten Mal in Berlin und ich bin gekommen, um Ihnen etwas Einfaches zu sagen. Frankreich ist mit der Freiheit und der Sicherheit Berlins tief verbunden.
Im Mittelpunkt des innenpolitischen Interesses stand für Wochen und Monate die Frage, ob Walter Scheel Bundespräsident bleiben oder durch den CDU-Kandidaten Professor Karl Carstens abgelöst werde. Als Scheel nicht wieder kandidierte, wurde der angesehene Wissenschaftler Professor Dr. Karl Friedrich Freiherr von Weizsäcker für eine Kandidatur vorgeschlagen. Aber von Weizsäcker lehnte ab.
Ich finde es vernünftig, dass das überparteiliche Amt des Bundespräsidenten von jemandem wahrgenommen werden kann, der nicht Berufspolitiker ist und keiner Partei angehört. Für mich wäre es ein Opfer. Ich wäre aber dazu bereit, jetzt oder in einer künftigen Wahl das Amt des Bundespräsidenten anzunehmen, wenn es mir von einer Mehrheit der Wahlberechtigten offen angetragen würde.
Am 23. Mai wurde Karl Carstens mit 528 von 1032 abgegebenen Wahlmännerstimmen zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Am 1. Juli wurde er auf sein hohes Amt vereidigt.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Sein Vorgänger im Präsidentenamt, Walter Scheel, würdigte den demokratischen Wechsel.
Es ist allgemein bekannt, dass mein Amtsnachfolger einer anderen Partei angehört als ich. Auch in dieser Tatsache zeigt sich das Wesen unserer Demokratie, die sich auf die politischen Parteien stützt. Jedes politische Amt in der Demokratie ist ein Amt auf Zeit. So zeigen wir heute mit der feierlichen Amtsübergabe unseren Bürgern die verfassungsmäßig geordneten Formen unseres Staates und die Würde dieser Formen. Ich meine, ein guter Demokrat erweist sich daran, dass er die demokratischen Formen nicht nur hinnimmt, sondern dass er sie mit ganzem Herzen bejaht.
Von Parteikontroversen und lebhaften Kommentaren begleitet, vollzog sich eine andere, nicht minder interessante Wahl, nämlich die des Kanzlerkandidaten der CDU-CSU. Kaum hatte Strauß seine Bereitschaft bekundet, nominierte die CDU den niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht zu ihrem Kandidaten für das Wahljahr 1980. CDU-Generalsekretär Geißler bekräftigte am 29. Mai:
Die Nominierung von Ernst Albrecht, die Benennung von Ernst Albrecht für die Gespräche mit der CSU sind ganz zweifelsfrei, oder ist ganz zweifelsfrei von dem CDU-Bundesvorstand auch im Hinblick darauf vorgenommen worden, dass wir mit dem Mann, mit dem wir in die Bundestagswahl gehen, eine Persönlichkeit brauchen, die die ganze Mitte der Union repräsentiert.
CSU-Generalsekretär Stoiber sah die Sache anders.
Strauß ist für die CSU ein Programm und es ist für die CSU nicht mehr vorstellbar, dass Herr Strauß nicht als Kanzlerkandidat der Unionsparteien in den Wahlkampf zieht, aber dies ist die Meinung der CSU. Wir werden versuchen, zu einem Konsens mit der CDU zu kommen.
Von Saarbrücken aus beobachtete Dr. Franz Röder, 20 Jahre lang Ministerpräsident des Saarlandes, die Diskussionen um Albrecht und Strauß und kündigte seinen Rücktritt an.
Ich erlebe jeden Tag aufs Neue, im Fernsehen und in den Nachrichten, dass man in Bonn sich streitet über den Kanzlerkandidaten zwischen CDU und CSU. Eine ähnliche Entwicklung an der Saar möchte ich unter allen Umständen vermeiden. Und das war der eigentliche Anlass, weshalb ich heute Morgen gesagt habe, das ist mein Termin und die Diskussionen sind damit zu Ende.
Franz Röder starb in der folgenden Nacht. Er hatte sein Haus gut bestellt. Wenige Tage später war sein Nachfolger gewählt.
Am 2. Juli nominierte die Bundestagsfraktion von CDU und CSU Franz Josef Strauß zum Kanzlerkandidaten. Strauß äußerte sich am folgenden Tag eindeutig.
Ich werde kein anderes Amt in Bonn übernehmen als dieses.
Zu den großen politischen und sozialpolitischen Themen der Zeit, die über Jahre hinweg kontrovers diskutiert worden sind, gehört auch Jahre nach dem Erlass des Gesetzes von 1976 die Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Die Arbeitgeberseite hatte Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Am 1. März 1979 verkündete Ernst Bender, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, das Urteil.
Es ergeht dann in dieser Sache folgendes Urteil, das im Namen des Volkes verkündet wird. Erstens, die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. Zweitens, Paragraph 7 Absätze 1 und 2 in Verbindung mit Paragraph 31 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 ist mit dem Grundgesetz vereinbar.
Zur Entscheidung der Karlsruher Richter äußerte sich Otto Esser, Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände.
Auch wenn das Gericht nicht den Vorstellungen, die wir eingebracht haben, in jeder Hinsicht gefolgt ist, die Beschwerde wurde ja abgewiesen, so enthält das Urteil aber doch eine ganze Reihe von Passagen, die klarstellen, was geht und was nicht geht.
Esser präzisierte.
Ich darf hier besonders hervorheben, dass die Mitbestimmung der Arbeitnehmer nicht dazu führen darf, dass im Unternehmen investierte Kapital gegen den Willen aller Anteilseigner in den Entscheidungsprozess so einzubeziehen, dass hier eine Überstimmung erfolgen würde. Ebenso darf das Unternehmen durch das Mitbestimmungsgesetz nicht die letzte Entscheidung und die Kontrolle über die Führungsauswahl im Unternehmen verlieren.
Mit der Forderung nach der 35-Stunden-Woche eröffneten die Gewerkschaften eine neue Runde der Tarifauseinandersetzungen mit dem Ziel der Arbeitszeitverkürzung. Zum Ergebnis in der Stahlindustrie äußerte sich der Schlichter Professor Dr. Friedhelm Fartmann.
Ich glaube, dass die Diskussion, ob das ein Einstieg ist in die 35-Stunden-Woche oder nicht, absolut müßig ist. Entscheidend ist, dass hier die Arbeitszeit verkürzt worden ist. Die Arbeitszeit ist allerdings nicht verkürzt worden für alle Arbeitnehmer, sondern sie ist gruppenspezifisch verkürzt worden, nämlich für die Schichtarbeiter mit Nachtschicht und für die älteren Arbeitnehmer.
Gegenstand der Auseinandersetzungen im politischen Raum war die Zukunft der Dreiländer-Rundfunkanstalt NDR nach der Kündigung durch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Stoltenberg. Nach monatelangen Diskussionen zwischen den Ländern Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, nach Gesprächen, die zu guten Ergebnissen zu führen schienen, musste Ernst Albrecht nach einer letzten Verhandlungsrunde am 7. November erklären,
die Verhandlung über die Dreiländeranstalt NDR sind damit gescheitert. Ich meine, dass die wichtigere Frage jetzt ist, was wird? Für mich gibt es drei vorrangige Grundsätze. Das eine ist, dass möglichst bald Klarheit geschaffen werden muss über die etwa 3.500 Arbeitsplätze im NDR. Mit anderen Worten, wir fühlen uns in der Pflicht, diese Arbeitsplätze zu erhalten, wenn es irgend geht. Zweitens, es muss sichergestellt werden, dass eine lückenlose Rundfunkversorgung Norddeutschlands möglich ist. Und drittens liegt uns daran, in Zukunft das Rundfunkangebot für die Bürger noch auszuweiten und auch qualitativ zu verbessern.
Die Rundfunkfernsehfilmunion rief ihre Mitglieder zur Urabstimmung über einen Streik auf. Nur 90 Minuten vor dem geplanten Streikbeginn verbot das Landesarbeitsgericht München den Streik.
Aber die medienpolitischen Auseinandersetzungen gehen weiter. Die Zukunft des NDR, die Zulassung privater Rundfunkprogrammveranstalter unter öffentlich-rechtlicher Aufsicht, die Kabelfernsehpilotprojekte, die Einführung von Bildschirmtext und Videotext waren ein Jahr lang Tagesthemen. Sie werden es bleiben.
Genau wie die Frage nach der Zukunft der Hamburger Morgenpost, einer SPD-eigenen Zeitung, deren Einstellung beschlossen worden ist.
Aber auch das war 1979. Ein Jahr, das die Einbindung nationaler Interessen in supranationale Zusammenhänge mit besonderer Deutlichkeit sichtbar machte.
Da beging die NATO mit dem Blick auf das Waffenpotenzial der Sowjetunion den Tag ihres 30-jährigen Bestehens.
Da diskutierten die Völker Europas das Problem des Waffenungleichgewichts zwischen Ost und West vor einem mühsam erreichten Jahr zur Nachrüstung im Bereich der Mittelstreckenraketen, für das Bundesverteidigungsminister Hans Apel auf dem SPD-Parteitag in Berlin plädierte.
10 Jahre Entspannungspolitik haben doch die Sowjetunion nicht daran gehindert, ihre konventionelle und ihre nuklearen Fähigkeiten weiter zu steigern. Wer dreht denn eigentlich an der Rüstungsspirale? Wer dreht ununterbrochen an dieser Rüstungsspirale? Wer führt jede Woche eine neue Mittelstreckenrakete SS-20 ein? Wir oder der Warschauer Pakt und die Sowjetunion?
Und schließlich war 1979 das Jahr der ersten Wahl eines Europäischen Parlaments. Das Jahr eines ersten Schrittes, den die Menschen Europas, wäre er 2 Jahrzehnte früher geschehen, mit großer Begeisterung begrüßt hätten, den sie nun wie selbstverständlich hingenommen haben. Vielleicht, weil er in ihren Augen längst überfällig war.
Menschlichkeit, Versöhnung, Würde. Worte wie diese gewannen Inhalt und Leben bei einem Anlass, der das unvollständige Bild eines bewegten Jahres runden mag. In der Frankfurter Paulskirche erhielt Yehudi Menuhin den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er dankte mit einer bewegenden Rede.
Was ist Friede? Bestenfalls doch ein sehr bedingter Begriff, der für einen jeden von uns eine andere Vorstellung erzeugt und eine andere Bedeutung enthält, je nach Person, Zeit und Ort. Ein Ideal also, das jeweils nur in einem bestimmten Zusammenhang wirklich wird. Niemals konnte der Friede größere Bedeutung und Sinntiefe haben als in Berlin im Jahre 1946. Ich kam mit meiner Frau Diana in die Hauptstadt einer großen Nation, die vom Krieg verwüstet war und zu tiefer brennender Selbstprüfung und Gewissensforschung erwachte. Ja, ich kam unmittelbar aus der Mitte ihrer jüngsten Gegner, von Völkern, die das Opfer des Krieges waren, um ihre Musik, unsere Musik, die universale Musik Beethovens, zu spielen. Friede bedeutet zu jener Zeit so viel wie neu entzündeter Glaube, dürstendes Verlangen nach erneuertem Vertrauen, Suche nach geistiger Ermutigung und materieller Hilfe bei der Wiederherstellung der Würde eines Volkes, beim Wiederaufbau der Wirtschaft einer Nation und bei der Verwandlung des Todesevangeliums in das der ewigen Werte des Lebens. Sie werden deshalb verstehen, warum ich diesen Friedenspreis in tiefster Demut annehme. Denn in jenen Tagen schien es, dass die Musik, die ich brachte, ein Symbol für alles das war, was die Welt und Deutschland im Besonderen brauchte.